Sag mal, Marc, geht das jetzt los hier mit dem Wochenspiegel oder?
Blabliblablub, ich glaube, ja, ich glaube, wir fangen bald an, oder?
Fangen wir jetzt an? Hast du jetzt endlich die Blätter da? Oder?
Ich habe was Ausgedrucktes von dir hier bekommen, ne?
Ja, ja, ihr habt das ausgedruckt. Da müssen wir wohl loslegen. Ich glaube, wir fangen mal an.
Ah, okay.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medienlos, der Podcast mit Mainstream Media. Ich habe mich im Netz rumgetummelt, ich habe Sachen ausgedruckt, ich habe fürchterliche Dinge gelesen. Und damit ich da nicht alleine aushalten muss, mir gegenüber der wunderbare Marc Domagalla.
Herzlichen Dank, Markus Kruslinski.
Ja, herzlichen Dank. Wir sind da und es war keine leichte Zeit, sich ans Netz zu packen, sage ich ganz ehrlich. Es gab viele harte Dinge auszuhalten. Und
der Dschungelcamp hat angefangen.
Ja, das fast noch der nein.
Der Dieter ist wieder zurück.
Dieter ist zurück, das Dschungelcamp hat angefangen, Frau Lambrecht ist zurückgetreten. Ja. Wir haben viel vor. Also zum Dschungelcamp mal dazu abgesehen, es gibt jedes, Sabrina sagt immer so, wenn das Dschungelcamp wieder anfängt, sagt sie, ja, nächste Woche fängt das Dschungelcamp wieder an. Und dann gucke ich sie jedes Mal an und ich meine es ernst und ich sage jedes Mal, ich glaube, ich kann das nicht mehr.
Wir machen es doch, oder?
Und manchmal, wir nehmen es ja auf und da kann man ja ein bisschen vorspulen, sei es mal nicht ganz dem Ganzen so ausgesetzt und ich lenke mich auch viel mit dem Handy ab, ehrlich gesagt. Ja. Ich heiz manchmal nicht aus und mir ist auch, wie Menschen so alt werden können, mit so einem Bildungsstand, ist mir wirklich, also Gigi oder, also jetzt sind wir raus aus dem Wochenspiegel gerade, jetzt machen wir fast eine Dschungelcamp-Sendung.
Aber ich finde den amüsant.
Ja, der ist, aber diese wirklich bedenkliche Grundbildung einiger.
Wie bekloppt man noch sein kann.
Also so hätte ich es jetzt nicht formuliert, aber wir sind ja auch irgendwie öffentlich. Aber nein, es ist schon schwierig, wie man so weit in seinem Leben kommt, dass man es ist
schockierend. Dass man es bis in den Dschungel schafft. Meinst du, das ist ein Qualitätsmerkmal?
Nein, ich glaube gar nicht, dass man es dahin geschafft
hat. Schreiben die Leute das dann später in ihre Vita rein?
Bestimmt.
Dschungelcamp-Teilnehmer.
Also wenn Kevin Großkreuz, ja?
Einen Döner schmeißt.
Wenn Kevin Großkreuz sich Weltmeister von nennen darf.
Ja.
Und ich glaube, jetzt einmal war er Dart-WM, Promi-Dart-WM.
Ja.
Und so. Also wenn er sowas darf, warum sollen die dann nichts vom Dschungelcamp schreiben? Ja. Halt ich jetzt mal. Aber egal. Wir müssen einsteigen, sonst wird die Sache hier unernst.
Dafür sind wir gar nicht bekannt, ne?
Nur mal so, ja, genau. Es gab einen Twitter-Beitrag von einem Herrn Michael Gwosch, der ist von den Hamburger Grünen, und der hat den Satz geschrieben mit einem Bild, mit seinem eigenen Bild, ja. Und da ist mir der Zweck überhaupt nicht klar. Und der Satz heißt: Jeder noch so gut erzogene und tolerante Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger, auch ich. Also mein gesamtes schlechtes Ich hat dieses Foto von ihm gesehen und gesagt, das glaube ich dir gern. Ja. Und es ist ein furchtbares Foto darunter und dieser Satz ist so solitär hingestellt, der soll natürlich provozieren.
Aber dieses auch ich ist nochmal größer geschrieben und hervorgehoben quasi.
Ja, er sieht sich da selber doch sehr gefährdet anscheinend, aber was das Ding ist, was mich wundert ist, jeder noch so gut erzogene und tolerante Mann. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir VergewaltigerInnen sagen, was mich wundert. Aber hier der Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, der sich als Frau sieht, ist der ein potenzieller Vergewaltiger? Weil das Werkzeug hat er ja dazu. Noch. Der sieht sich jetzt als Frau.
Mag auch gut erzogen sein. Tolerant auf jeden Fall, weil er sonst, ja selber.
Aber er sieht sich nicht als Mann. Ist der jetzt ein potenzieller Vergewaltiger? Werkzeug steht ihm zur Verfügung, ich sag's nochmal. Jetzt ist Vergewaltigung ja nicht nur sexuell, aber also groß und ganz gehen wir mal davon aus. Verstehst du?
Nee, also laut der Aussage eventuell
nicht.
Nicht?
Weil nicht Frau? Wenn wir das so nach deren Sinn nehmen, was aber dazu führt, dass es eine Stellungnahme gab von Herrn Gwosch. Also anscheinend ist die Sache ein bisschen hochgehabt und dann ist mir aufgefallen, Stellungnahme von Gwosch auf Facebook. Da habe ich so gedacht, der hat noch Facebook? Hm. Ist er da der Einzige? Mhm. Also wer hat denn noch Facebook? Aber
ja, der wird aber vielleicht nicht geblockt von...
Ich werde auch nicht geblockt. So, nicht mehr. Und in dieser Äußerung heißt es unter anderem, die Verbrechen in Hamburg, Köln und anderswo, bei denen Männer Frauen nicht nur beraubt, sondern auch sexuell attackiert haben, haben mich wie wahrscheinlich alle anderen Menschen auch erschüttert. Ja, es tut mir leid, wenn meine Aussage, die nicht auf diese Vorfälle bezogen war,
den Eindruck erweckt,
ich wolle die schlimmen Gewalterfahrungen der Frauen in der Silvesternacht bagatellisieren. Was die Frauen erlebt haben, ist durch nichts zu relativieren. Es tut mir leid, wenn Männer sich durch meine Aussage persönlich angegriffen fühlen. Also im Grunde hat er gar nichts gesagt jetzt.
Ja.
Er entschuldigt sich dafür, dass er was relativiert hat. Männer wollte er nicht angreifen. Frauen tun ihm auch furchtbar leid, wenn sie was erfahren mussten, was aber sich nur auf gewisse Ereignisse bezieht. Also im Grunde ist das ein luftleerer Tweet, oder?
Ja, aber halt auch dieses Bild und so, wie es alles aufgebaut ist, ist wie bei so einem Wahlplakat, ne?
Ja, ja.
Also
dabei wählen die Hamburger doch gar nicht.
Kurzer Text und eine Person, die vor einem hellblauen Hintergrund ist.
Und natürlich eine schmissige Zeile, über die man sich streiten kann.
Genau.
So. Hat ja auch geklappt, hat zum einen die Sendung geschafft. Ich meine, Herr Gwosch kann sich jetzt geehrt fühlen, er hat es bei Medienlos in die Sendung geschafft. Also weiter, er hat es geschafft.
Ja, aber sagt nichts aus und greift auch nur unnötig an. Also und da beschwert sich dann keiner über Sexismus dann nur?
Nein, das ist immer komisch. Ich glaube, es hat wieder mal mit der Tatsache zu tun, es gibt Aussagen, die werden danach sortiert, von wem sie kommen und von welcher Seite. Hm. Mir wird bei dieser ganzen Geschichte, wir kommen wahrscheinlich auch noch ein bisschen zum Lützi, aber jetzt mal so, kann man unter Ulk abhaken, ne? Ich meine, was Herr Gwosch nachher noch relativiert hat. Oh je, oh je, oh je.
Lass uns zum nächsten Thema kommen.
Wir kommen zum nächsten Thema und das ist ein Thema, da habe ich mich ehrlich gesagt darauf gefreut, mit dir drüber zu reden. Diese Schlagzeile hieß, immer weniger Jugendliche, die das Berliner Schulsystem durchlaufen haben, sind als Bewerber für die Polizei geeignet. Manche versuchen dann zu tricksen.
Ja, ich hatte dich vorhin gefragt, inwiefern zu tricksen, weil das hatte ich jetzt nicht rausgehört. Weil also einerseits fallen sie natürlich durch, weil wegen schlechter Bildung, wegen schlechter Deutschkenntnisse.
Obwohl da schon sehr gegengesteuert wird. Ich weiß, dass da viele Erleichterungen gemacht werden, um überhaupt noch Bewerber zu bekommen. Was aber interessant ist, viele Schulabgänger sind zu krank und zu unsportlich für die Polizei. Und da sind wir ja in deinem Thema.
Ja, ja, ja.
Da sind wir in deinem Thema. Und die Frage ist ja, ich meine, wir wissen aus unserer Erfahrung, wir haben früher Zeit draußen verbracht. Wir haben auch Fernsehen geguckt und ich hatte auch ein C64. Aber der hatte halt nicht diese Unendlichkeitsmöglichkeiten. Das heißt, das war auch mal langweilig.
Für unsere jungen Zuschauer oder Zuhörer.
Ach so, es war
C64, das ist ein Commodore 64.
Ja, googelt es.
Und das ist ein ganz toller Computer damals gewesen, wo wir dachten, das wäre das Nonplusultra.
Genau. Und da haben wir, und als der Amiga kam, das war der nächste Computer, dann haben wir gedacht, boah, wie, also grafisch noch mehr geht nicht mehr. Mhm. Ihr wärt überrascht, wenn ihr sowas gesehen hättet.
Ja.
Und auf jeden Fall ist ja hier die Tatsache oder die Frage, die sind zu unsportlich für die Polizei.
Ja.
Ich meine, gut, der Sporttest, der ist so ein Mittelding, der Hindernispark, also wenn es noch derselbe ist, wie ich ihn kenne, ich glaube, er ist ein bisschen anders
geworden. Nein, das wurde auch alles vereinfacht. Also ich habe das mir mal angeguckt, man kann das auch auf den Bewerbungsportalen von der Berliner Polizei, hatten sie es mal, glaube ich, veröffentlicht. Ja, das ist so ein kleiner Test, also ja, das sollte eigentlich möglich sein, aber ich kann...
Bei mir war es ein Hindernisparcours über ein paar Geräte.
Ja.
Die waren nur zu überwinden, die waren gar nicht, da gab es gar nicht große, also klar...
Zeit muss auch eingehalten werden, genau. Ja, das schon.
Also man hatte so diese klassischen Tonübungen. Es war eine Wand, die zu überwinden war, es war ein Kasten, der seitlich zu überwinden war, es war ein Kasten, wo man oben raufspringen sollte und runterspringen sollte. Es war ein Bock, über den man so einen Bocksprung gemacht hat. So ganz klassische.
Ja, aber also eigentlich das, was man früher als Kind, wo wir draußen gespielt haben,
dauernd gemacht haben.
Hat einer einen Buckel gemacht und der nächste ist rübergesprungen und hat einen Bocksprung gemacht.
Genau.
Da war keine Sicherheitsmatte dahinter, da war keine Hilfestellung dabei. Wenn man sich auf die Schnauze gepackt hat, hat man sich auf die Schnauze gepackt. Aber man hat daraus gelernt und man hat es nochmal probiert und dann hat es geklappt. Aber es wird halt alles immer mehr weich gewaschen und die Anforderungen sinken immer mehr. Also es ist traurig.
Ja, und das stellt sich halt negativ dar. Ne? Und auch die, dass das Computerspiel nicht schlau macht von jeher, das sei dahingestellt, dass Fernsehen nicht immer schlau macht, auch eine Frage der Inhalte ist. Fernsehen macht auch nicht per se dumm. Mhm. Die Mischung daraus, die fehlende Bewegung, weil Leute ja nicht mehr mit ihren Kindern rausgehen, die Arbeitswelt, die sich verändert hat, die für viele Leute, ich sag mal so, wenn man heute Mutter ist und man hat einen Arbeitgeber einer bekannten Supermarktkette, ohne jetzt einen Namen mit einzubringen, dann gibt es Supermarktketten, die sehen das schon so, dass freier Tag ist nicht freier Tag. Da wird man schon angerufen und die sagt, du musst heute kommen, weil Anneliese ist leider krank. Wir haben niemanden für die Kasse, wir haben niemanden fürs Lager, wir haben das nicht. Mhm. Und da entstehen so viele ungeplante Zeiten plötzlich, wo man arbeitstätig dann ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Müdigkeit erzeugt, dass das auch nicht mehr so möglich macht, Kinder ständig durchzubetreuen. Dass man froh ist, wenn man mal auf der Couch ist und mal Ruhe hat, das ist natürlich schwierig.
Ja, ich sehe aber die Schwierigkeit, dass es zu einfach ist, schon dem dreijährigen Kind einfach ein Tablet in die Hand zu geben, Hauptsache man hat selber Ruhe. Mhm. Also man muss sich, wenn man ein Kind haben will, auch dafür entscheiden, es weiter selber zu fördern und nicht irgendwo nur abzugeben, dass da was beigebracht bekommt. Also ich kann dir mal sagen, ich hatte mal eine Leichtathletik-Fortbildung beim Landestrainer und der hatte dann mal gesagt, ich stelle mal eine ganz provokante These auf, wo, wenn ich die Eltern erzählen würde, die würden mir an die Gurgel springen. Und zwar hat er gesagt, meine Meinung ist, dass wir als Vereinstrainer die Kinder dazu bringen müssten, 5-mal die Woche zum Training zu kommen. Und jetzt würde es einen großen Aufschrei von den Eltern kommen. Ja, wir können die Kinder doch nicht überfordern und das ist viel zu viel. Und sein Argument dagegen ist folgendes. Diese 5-mal Training in der Woche bringen die Kinder dazu, sich 5-mal in der Woche zu bewegen. Er hatte gesagt, als wir jung waren, da hat es gereicht, wenn man 2 oder 3-mal in der Woche trainiert hat, weil an den anderen Tagen, hat er gesagt, er ist nach Hause gekommen, hat zu Hause Mittag gegessen und sofern er gehört hat, dass da draußen auf der Straße irgendwo ein Ball auf den Boden geflogen ist, war er draußen und hätte seine Mutter ihn nicht vor Einbruch der Dunkelheit wieder reingeholt, hätte er die ganze Zeit selber draußen sich bewegt.
Ja.
Die Kinder heute sitzen nur am Computer und zocken dann. Also wir wollen jetzt nicht alle, es gibt auch ganz, ganz viele fleißige Kinder und motivierte Kinder. Aber die Tendenz ist halt schon so, dass Computer, Handy, Streamingdienste, was man alles nur in einem geringen Bewegungsfeld von sich also wahrnehmen kann und an Aktivitäten dann hat, schränken diese ganzen Bewegungen halt komplett ein. Die Kinder werden immer unbeweglicher, immer dicker, behäbiger und halt.
Und selbst wenn sie rausgehen, dann sitzen sie draußen mit ihrem Handy.
Im Handy, genau.
So, da sitzen sie draußen mit ihrem Smartphone und ich meine, sie brauchen sich hier in Neukölln zum Beispiel, braucht sich das Kind nur bis in die Gropiuspassagen bewegen, also mittlerweile Bänke und Ladestationen.
Ja.
So, und ein freies WLAN.
Ja.
So, dann sitzt es nicht mehr hier, sondern dort. Ist zwar draußen, also faktisch von draußen außerhalb der Wohnung,
genau.
Aber sitzt dort. Also da wäre so ein Vereinssport. Ich habe auch ein ehemaliger Handballtrainer von Niklas hat gesagt, er würde Kinder die ersten 5 Schuljahre nur turnen lassen. Hm. Im Schulsport gar keinen Ballsport machen. Hm. Weil er sagt, die müssten erstmal überhaupt eine Motorik aufbauen, eine Bewegungsmotorik, dass ein Sport wie Handball, der technisch komplex ist, überhaupt möglich ist. Er hatte
ich kann es dir sagen, Zehntklässler, dass man da schon drauf nochmal ganz genau gucken muss, kann ich denen zutrauen, eine Rolle rückwärts zu machen? Hm. Also wir in unserem Alter, als ich dann Abitur gemacht hatte oder so, da ging es darum, Handstand-Überschlag am Kasten zu machen und Brett abzuspringen. Und also das kannst du heute von den meisten gar nicht mehr groß verlangen.
Ich glaube, jeder konnte irgendwie in einer gewissen Phase einen Handstand, ein Rad schlagen.
Ja.
Also das waren so Grundsachen, die konnte man, oder?
Ja.
Man konnte auch Liegestütze, man konnte auch, also man hat sich doch wegen ein paar Sit-Ups nicht eingemacht. Das war,
ja.
Das war doch kein großes Ding, oder?
Nee, aber damals haben wir es dann auch wenigstens probiert. Hm. Die Kids heutzutage sagen, nee, kann ich nicht, warum soll ich es machen? Ja, also
wie mein Bekannter mir erzählt hat, wie gesagt, Handballtrainer, der sagt halt, ich kriege hier Kinder und dann muss ich sagen zu denen, so fängt man einen Ball. Hm. Und sagt er, und ich als altes Ostkind, für mich war Ball fangen, also nicht technisch korrekt, nicht Handball korrekt, aber einen Ball fangen auf irgendeine Art und Weise.
Ja.
War mir immer möglich. Dass dann irgendwann jemand kam und sagt, mach mal bitte so, dann kannst du gleich weiterspielen, dass es da technische Feinheiten zu gibt. Meinte, darüber rede ich gar nicht.
Ja.
Aber dass ich anfangen muss und sage, einen Ball fängt man so. Hm. Mit einem Kind, wo mir eigentlich klar sein müsste, der müsste eigentlich sein Leben draußen verbringen mit Bällen.
Hm.
Was haben wir damit nicht alle gemacht? Bei uns war immer irgendein Ball in der Klasse.
Hm.
Wir haben sogar, ich glaube, sowas gibt es heute überhaupt undenkbar. Wir hatten einen Klassenball.
Hm.
Da hat die Klasse zusammengelegt, da hat die da 2 Mark mitgebracht.
Hm.
Und da hatten wir einen Fußball und dann wurde nochmal irgendwann, weil sich die Interessen verlagerten innerhalb der Klasse, haben wir dasselbe nochmal gemacht und dann haben wir nochmal einen Klassenbasketball angeschafft, weil Basketball dann der tragende Sport für uns als Klasse wurde. Und wir hatten aber trotzdem Fußballer. Und die Basketballer-Kinder haben sich trotzdem an dem Fußball beteiligt und die Fußballkinder trotzdem an dem Basketball.
Mhm.
So. Also ich glaube, sowas ist überhaupt nicht mehr da.
Also in der Grundschule waren wir mehrere Jungs, die sich vor dem Unterricht, also um 8 Uhr hat die Schule begonnen und wir haben uns zwischen 7 und 7.30 Uhr getroffen und haben an der Tischtennisplatte Chinesisch gespielt.
Ja. Tischtennis war so ein Ding. Oder wir später halt Basketball, weil jeder mal einen Ball dabei hatte. Wir hatten bestimmt, also bei mir in der Klasse war ich und noch 3 oder 4, die immer ihren Basketball dabei hatten. Also wir haben immer, wir sind, wie du sagst, so gegen 7:30 ungefähr, 20 nach 25 bis 7:30 waren wir da. Und dann haben wir dieses, bis zum Klingeln, diese 25 Minuten noch Basketball gespielt.
Mhm.
Ich meine, war jetzt hygienisch, wir sehen nicht schön, aber Jungs riechen nicht gut. Aber, weißt du, aber wir haben, das war so Bewegung außen, da hat uns jemand so gezwungen.
Ja.
Das hat Spaß gemacht.
Ja.
Ja. Und trotzdem, und da kann man sich die Probleme der Polizei schon vorstellen. Wir müssen ja mal nochmal auf diese Geschichte kommen, dass die Polizei genau aus diesem Problem heraus, da muss man anfangen. Ich meine, gut. Wollen wir ehrlich sein, wenn wir jetzt einen Erstklässler das System ändern und in den Schulen und über Vereine in Kooperation die Bewegung verbessern und verändern, da hat die Polizei erst in 10 Jahren was von. Aber sie hätte irgendwann was davon.
Ja.
Das System muss sie ändern und die Bewegung und dieses vielleicht, ich meine, für mich ist die Verlockung genauso. Und wenn ich meine freien Tage habe, die gut abfedern kann, denn bei mir ist das der Donnerstag, um es mal ganz klar zu machen. Also ich stelle mir hier mal am Donnerstag auch mal einen schönen Rennsitz auf und dann wird hier an der Playstation ein paar Stunden fahren. Mhm. Aber nicht die ganze Woche.
Nee.
Verstehst du? Also es hat seinen Tag und da mache ich das auch sehr ausgiebig und dann ist schön und da würde ich mich auch nicht bewegen. Da würde ich ganz ehrlich sagen, gehe jetzt aber lieber
eine Runde aber, und so. Weil du sagst jetzt zum Beispiel, dass man auch die Vereine dazu nehmen könnte und Kooperationen oder so. Mhm. Problem fängt ja schon mal damit an, Ganztagsschulkonzept schön und gut. Ich kann das hier aber aus der Erfahrung sagen, als Leichtathletiktrainer, das Sportamt hat uns dann mal gefragt, warum nehmt ihr denn die Trainingszeiten zwischen 16 und 17 Uhr? Da ist immer frei, da will keiner hin. Ganz einfach, weil die Kinder in den Ganztagsschulen bis 16 Uhr in der Schule jetzt sein müssen. Wir waren früher viel früher teilweise draußen.
Nee, ich hatte auch eine Ganztagsschule.
Ja, gut, aber wo ich dann auch die Kinder frage, ja, was macht ihr denn jetzt zum Schluss denn da? Also es ist ja nicht so, dass sie bis 16 Uhr immer Unterricht haben.
Schulkompetenzstunde und so, ne?
Ja, in den Grundschulen, ja, da sind wir dann im Bauklötzeraum, ich fahre mit dem CatCut auf dem Hof rum. Oh, da hat unser Verein ein Schriftstück aufgesetzt, weil wir dann versucht haben, schon ab 16 Uhr Training anzubieten, dass die Schulen die Kinder doch ein bisschen früher entlassen könnten. Also selbst wenn sie wollten, durften die Kinder nicht vor 16 Uhr aus der Schule, obwohl kein Unterricht mehr ist. Hm. Weil dann auch der Betreuungsschlüssel natürlich nicht stimmt. Aber wenn wir gesagt haben, so, dass sie die, meinetwegen, dass sie direkt von der Schule zum Training kommen könnten, dann könnten sie um 16 Uhr Training anfangen. Nein, war politisch so nicht gewollt. Also da fängt es ja schon mal an. Also kannst du erst später trainieren. Die Sache, die Kooperation mit der Schule für die Ganztagssachen, da habe ich auch einige Sachen mitgemacht, wo ich dann eine Leichtathletik AG in Kooperation Schule und Sportverein, das ist vom Landessportbund, wird dann auch finanziert, war gut, war okay. Allerdings beinhaltet das auch, unser Vereinssystem beruht auf Ehrenamtlichen. Und die kriegen eine Ehrenamtspauschale. Ein paar Euro, das ist eine Aufwandsentschädigung.
Fahrkosten, also genau. Fahrkostenersatz und so.
Genau. Aber von denen verlangst du jetzt, dass sie als Kooperation, damit auch die Vereine sollen ja auch davon profitieren, dass sie dann die Kinder als Talente sozusagen in die Vereine holen. Schön gedacht, aber wenn diese AGs in der Zeit von 14 bis 16 Uhr stattfinden sollen, wer soll das dann machen? Die Vereinstrainer haben ja einen Hauptberuf. Hm. Und die schaffen es ja auch dann gerade meinetwegen so, dass sie sagen, okay, ich arbeite bis 15 Uhr oder und bin um 16 Uhr oder 17 Uhr auf dem Platz und mache dann ehrenamtlich noch dieses Vereinstraining. Wie soll der denn um 12, 13, 14 Uhr eine AG an einer Schule anbieten?
Ja. Also, aber dieses AG-Thema gab es schon in meiner Oberschulzeit. Es gab auch AGs, die nach der Schule stattfanden, nach 16, 15. Ne? Also, ja. Das hat es auch schon gegeben, dass da einige Lehrer dann gesagt haben, nee, aber nicht von den Zeiten, die wir haben und. Bei uns war es oft so.
Verstehe ich auch, ja.
Ja.
Und die Vereine beschweren sich sonst darüber, dann werden denen wieder die Zeiten weggenommen, wo sie mit dem Vereinstraining eine Halle überhaupt betreten dürfen. Hm. Und wenn du mit irgendeiner Vereinsgruppe, egal was für eine Sportart, wenn du da 10-jährige Kinder hast, naja, wenn du erst um 18 oder 19 Uhr die Trainingszeit beginnst, dann sagen die Eltern auch so, also mein 10-jähriger Sohn, der soll aber nicht bis 21 Uhr Training haben.
Haben wir gehabt beim Handball, ja. 18 Uhr bis 20 Uhr. Ja. Das ist für einen 10-Jährigen schon eine Hausnummer. Da musst du schon, wenn du jetzt, und war jetzt so nicht, dass das mein lieber Sohn so dachte, Hausaufgaben sind mein Größtes. Mhm. Also dann musstest du nach der Schule schon kämpfen, dass du damit noch so ein paar Sachen verbringst. Mhm. Dann war aber schon wieder anziehen. Dann sind ja Jungs auch so ein Trödel, wa? Wenn die dann in der Kabine erstmal miteinander rumkeksen und so weiter, dann wird es 8 Uhr und dann musst du den bis um 9:30 irgendwann hast du den dann mal ins Bett gestopft.
Ja.
Und das auch eine Hausnummer. Aber wie gesagt, also die Polizei hat Probleme, das können wir also nachvollziehen. Da muss sich also grundsätzlich ein System auch im Schulsport ändern.
Ja.
Da muss auch wieder ein bisschen mehr Sinn auf den wirklich Turnsport.
Aber es werden teilweise eher Stunden wieder gestrichen, als dass welche dazukommen.
Genau. Und was auch gemacht werden muss, Defizite müssen erkannt werden. Wenn du mit 7 Jahren in der ersten Klasse erkennst, der Junge hat Bewegungsprobleme, dies und das, dann muss das angegangen werden. Dann muss auch über den Arzt oder über orthopädische Maßnahmen und. Weil ich glaube, da lässt sich noch was regeln.
Ja.
Ich sehe auch viele Kinder mit Fehlstellungen, so mit X-Stellungen und so. Also gut, einfach,
aber das, was du auch vorhin gesagt hast, da muss halt auch mal, wenn man ein Elternteil ist, dann ist man auch für seine Kinder da.
Ja.
Und wenn man sich nicht jedes Wochenende versauen will, weil das Kind im Fußballverein ist und die Fußballspiele Samstag und Sonntag meinetwegen, weiß ich wo, mit Fahrzeiten verbunden haben. Es gibt viele andere Sportarten, die die Kinder machen können, wo die Eltern einfach nur ein bisschen Engagement zeigen müssten und sagen, komm, wir gehen mal da zu dem Sportverein hin und gucken, ob das was für dich wäre.
Ja. Ich sehe gar keinen, also na klar, für Jungs ist Fußball immer cool und so, aber wir können nicht alle Fußballer werden. Und es gibt sicher auch Ausweichmöglichkeiten, auch Handball, Basketball, tolle Sportarten. Da wird sicher jeder seine Talentschmiede
finden. In allen Sportarten werden erstmal irgendwelche Grundlagen.
Ja.
Lauf, ABC in der Leichtathletik, da machst du Kniehebel auf. Also es geht erstmal nur darum, dass die Koordination stimmt.
Ja. Ich habe auch gar keinen, ich sehe auch wenn da viele mal so sagen, ja, auch Tischtennis, toller Sport, wenn man ihn intensiv betreiben möchte, toller Sport. Warum nicht? Also da gäbe es Möglichkeiten, um Bewegung wirklich auch interessant zu machen. Kommen wir zum nächsten Thema.
Ja.
Berlin ist endlich mal auf Platz 2 im Bundesvergleich.
Und zwar, Union?
Nein.
Hertha aber auch nicht, nein.
Hertha auch nicht. Nein, wir sind die Staustadt Nummer 2 in Deutschland. München hat den ersten Platz, den konnten wir nicht bekommen.
Immer wieder. Bayern, ja, Bayern,
die Bayern, die können nicht aufhören zu stänkern. Und dafür haben sie uns aber den zweiten Platz generös überlassen. Wir sind die Staustadt mit mehr als 70 Stunden Stau im Jahr.
Aber ganz ehrlich, also mit dieser Statistik habe ich auch so ein bisschen ein Problem. Ich bin ja auch als Autofahrer halt fast nur in Berlin unterwegs, weil die Strecken, die ich machen muss, mit öffentlichen Verkehrsmitteln leider nicht adäquat ersetzbar sind. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, im Jahr 70 Stunden im Stau zu stehen.
Nein, nein.
Das ist also Stau ist für mich, wenn ich mal wirklich an einem Punkt stehe und es nicht weitergeht. Also das habe ich, tut mir
du
leid.
Du musst wahrscheinlich auch diese Kernstrecken nicht fahren. Also wenn du zum Beispiel über den Ernst-Reuter-Platz musst nachmittags oder du musst über zum Beispiel diesen Ausleger Richtung Sachsendamm aus Steglitz, diesen Ausleger, dann hast du Stau.
Sachsendamm ist mein Training.
Ja, aber ich meine, der von Steglitz kommt.
Ja, also wenn dann Stau habe ich dann, wenn, okay, das war wieder was mit Uhu und so.
Ja. Ja. Ob das damit einspielt, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall sind wir auf Platz 2. Anscheinend klebt man sich in München noch mehr fest.
Ja, aber ansonsten habe ich nicht so das Gefühl, dass wir dermaßen in Berlin einen Stau haben, so wie ich es kenne, wenn ich ins Rheinland fahre und
Dreieck-Unna oder so.
In Köln oder so unterwegs bin und dann stehst du da und dann machst du den Motor erstmal auf der Autobahn aus, weil du wirklich
du weißt, 20 10 Minuten,
passiert Minuten auf der Stelle stehst und es geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Das ist für mich Stau.
Ja.
Und selbst wenn es 1-2 Minuten sind. Aber wir hier, also dann zählen sie anscheinend schon Stau, wenn es auf der Stadtautobahn nur mit 40 Stundenkilometern nur noch vorangeht oder wie.
Wie das gerechnet wird, ich war nur stolz auf den zweiten Platz. Ich wollte es gar nicht jetzt so in die Tiefe
bringen. Achso, Glückwunsch.
Ja, danke. Ebenso. Gleichfalls, mein Lieber, gleichfalls. Lassen wir die Themen doch einfach mal, seien wir einfach mal stolz über den zweiten Platz.
Hey.
So, kommen wir zum nächsten Thema. Da wurde vom Bayerischen Rundfunk die Frage gestellt, man merkt wieder im Friedrich.
Wieder die Bayern.
Die Bayern.
Hör
auf.
Okay.
Hör mir einer auf. Okay. Da kommst du im Netz und dann kommst du an den Bayern nicht vorbei. Wird erst virtuell geballert, dann real. Eine Journalistin gibt im Presseclub Computerspielen eine Mitschuld an den Silvester-Ausschreitungen. Was ist dran am Vorwurf? Kann ich sagen, nichts. Wenn das stimmen würde, dann wäre ja Generaltäter.
Hm.
Also ich meine, ich spiele auch Battlefield und ich spiele das seit ewigen Jahrzehnten spiele ich so eine Spiele und ich habe noch nie gedacht, jetzt locke ich doch mal einen Feuerwehrwagen hier in den Hinterhalt.
Ja, und was spielt Putin?
Ja,
also, was
ich glaube, der kennt sowas gar nicht. Und das ist der Punkt. Und deshalb, also wollen wir mal ehrlich sein, da hat sich wieder eine Frau Pressejournalistin gedacht, ich mache mal ein schlaues Thema.
Und ja.
Was haben wir denn lange nicht gehabt?
Computerspiele
sind also schlecht.
Grundsätzlich sollen die Kinder auch Computerspiele spielen, aber so wie wir vorhin gesagt haben, ab und zu mal an die frische Luft gehen und einen Ball hinterherjagen und den Ball selber schießen und mal eine Büchse schießen oder mit Tennisbällen Büchsenwerfen machen. Mein Gott, das wäre doch mal.
Ich glaube auch, dass wenn du einen Jugendlichen oder ein Kind hast, der für den so etwas ein negativer Punkt oder eine Gefahr darstellt, das merkst du auch irgendwann.
Ja.
Ja, also mir kann niemand erklären, dass Eltern so blind sein können. Und verlorene Kinder, die von ihren Eltern nicht betreut werden, die kriegt man auch nicht mit so einem Artikel. Also, weißt du?
Und andersrum, diejenigen, die aber zum Beispiel FIFA zocken, Werden
das auch, hat auch Aggressionspotenzial.
Werden, aber
meine werden, Fresse.
Aber sind die besseren Fußballspieler draußen?
Nö.
Nee.
Oder sind die besonders aggressiv beim Fußball? Treten die alle weg? Das wäre der Vorwurf.
Ja, das hast du ja bei FIFA nicht, dass du da...
Doch.
Ja gut, aber ich meine, bei FIFA kannst du nicht mit dem Schiedsrichter diskutieren, oder?
Nee.
Oder dem eins in die Fresse hauen, so nee. Wie es dann hier in Regionalliga spielen ist.
Genau.
Oder so,
nee, Bezirk, das ist ja, was ich immer sage, am Ende bringen die Spieler nicht die interessanten Sachen.
Ja.
Das ist ja so. Aber kommen wir zum nächsten Thema.
Kommt wieder was aus Bayern?
Nee, aber interessant ist, Hart aber fair hat einen neuen Moderator. Mhm. Und Herr Plasberg ist weg, ist in Ruhestand, ich weiß nicht. Mhm. Luis Klamroth hat übernommen und Luis Klamroth ist der Lebensgefährte von Luisa Neubauer.
Ja.
Was ich ein bisschen schwierig finde für die Neutralität, weil, naja, aber lassen wir es mal weg, sagen wir mal, er ist dem allen erhaben und er ist total drüber und er kriegt das halt in den Griff und er ist da total neutral. Unterstellen wir ihm das mal. Aber er hat sich einen kleinen Fauxpas geleistet, der mich sehr zum Grinsen gebracht hat. Er nannte einen Gast eine Wirtschaftsweisin. Also das ist eine der Wirtschaftsweisen, eine Frau. Und wie wir alle wissen, ist es der Weise oder die Weise.
Mhm.
Ne? Ja. Und als er gesagt hat, das wäre eine Wirtschaftsweisin, war er erst ein bisschen traurig berührt. Er hat gesagt, oh Gott, sie hat keine Eltern mehr. Was mit der armen Frau?
Ja. Ja,
und hab das aber völlig falsch gedeutet. Und der Grandler schrieb dazu, Klamroth Gaga gendert sich auf die große Fernsehbühne bei Hart aber fair. Ist ein bisschen was dran. Wir sind jetzt so im Gender-Wahn, dass wir jetzt Sachen anscheinend gendern, die sich überhaupt nicht gendern lassen. Und selbst die Frau hat ein bisschen irritiert geguckt, als sie so genannt wurde.
Weißt du, ich habe nichts dagegen. Also wenn ich in einen Bus einsteige und da ist eine weibliche Person vorne am Steuer, dann ist das für mich eine Busfahrerin. Dann nenne ich das Busfahrerin.
Ja.
Wenn es Busfahrer ist, ist es ein Busfahrer. Und wenn ich über diese mehrere Busfahrer und Busfahrerinnen spreche, so wie ich es eben gesagt habe, dann sage ich beide Sachen. Und ich mag diese künstliche Pause nicht und dieses Innen. Also ich sage, die Busfahrer und Busfahrerinnen ist ein bisschen länger, aber es sind wenigstens die korrekten Bezeichnungen. Was mich massiv stört, ist, wenn man so eine Sachen sagt wie ÄrztInnen. Was ist denn ein Arzt?
Dann nicht nur
das sind Ärzte und Ärztinnen.
Nein, nee, auch wenn aber man
dann,
sagt,
da klappt das mit diesen gegenderten Pause und innen nicht, wenn man das E dann von der männlichen Version auch noch weglässt. Also ich habe es gehört, ÄrztInnen.
Ja, ja. Wie gesagt, ich glaube, da regt man sich in Skandinavien auf, weil innen ist auch blöd. Aber oder sind das FinnenInnen? Aber man weiß es nicht und das ist eben schwierig. Aber
viel schöner finde ich das Wort, wenn du aus mehreren Bundesländern weibliche Senatorinnen hast, die für die Polizei zuständig sind. Dann sind das Innensenatorinnen. Also du hast vorne ein Innen und hinten ein Innen.
Ja, ja, aber ist ja auch ganz hübsch. Ich finde, pass auf, wir haben ja gehört, wir gendern ja bewusst nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Ich hätte auch gar nichts gegen das Gendern. Es nimmt nur so Form an. Und das ist, warum hat er das dann getan? Aus einer Not und aus einer voreilenden Angst, etwas falsch machen zu können, nannte er diese Frau Wirtschaftsweisin. Weiß nicht, ob er das so abgesprochen hat, ob das. Es ist so. Ich meine, ich reg mich da auch nicht auf. Das heißt, die Sensation, ja, oder die geniale Idee, aber es heißt, der Vollidiot. Also, weißt du, was ich meine? Es gibt ja auch nicht ganz umsonst dieses männliche Generikum, dass man eine männliche Form verwendet, aber trotzdem beide Geschlechter meint. Und ich glaube mal, wenn man früher gesagt hat, die Ärzte
und
der Charité,
ja,
da hat man Ärztinnen trotzdem gemeint, das wusste jeder, dass nicht nur männliche Ärzte gemeint sind. Die Lehrer. Da weiß man, dass man auch Lehrerinnen, wir haben das Thema auch schon so oft, es ist auch langsam nervig, weil wir haben das in unserem Podcast schon so oft gehabt und ich glaube, in dieser Kleinteiligkeit kann man sich ergehen und man kann kann angebliche Fehler erzeugen, die nie da waren. Mhm. Man erzeugt so einen Fehler oder man erzeugt so eine Diskriminierung, die nie da war.
Genau. Und das hat nichts damit zu tun, dass man das andere Geschlecht nicht respektiert. Ja? Also wir.
Ich meine, du bist doch auch schon mal in die Charité gefahren und dann ist eine Ärztin auf dich zugekommen und sagt, ich habe ja nicht gewusst, dass sie da sind. Die haben mal gesagt, die Ärzte der Charité.
Genau, ja.
Ich wusste gar nicht, dass es sie gibt.
Ja.
Verstehst du?
Ja.
So ein Blödsinn. Was man erzeugt etwas, was nicht da ist.
Ja.
Und nur um sich zu produzieren. Und das passt zu dem ersten Thema mit dem Herrn Gworsch, der dieses, ja, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger, das so ein sich anbiedern an diese feministischen Verbände, mhm. so, ja, ich als Mann bin eine Gefahr. Du bist überhaupt keine. Guck dich an. Verstehst du? Mhm. Und auch die 90% der Männer sind keine Gefahr.
Mhm.
Ja? Also wollen wir da wirklich eine Zahl aufmachen? Also das ist doch Quatsch. Nicht, dass es Vergewaltigung nicht gibt, die gibt es. Und die müssen bestraft werden und das ist gar keine. Ja. Aber so ein Generalding daraus zu machen, schwierig.
Ja.
Ne? Aber es gibt keine Wirtschaft, also um es für den Kollegen Klamroth nochmal klar zu machen, für den Rest der Welt, es gibt keine Wirtschaftsweisen. Sowas gibt es nicht.
Für uns nicht. Wenn er jetzt noch außerdem aus Versehen Weiße dazu gesagt hätte.
Oh Gottes Willen. Dann wäre richtig, dann wäre Polen
offen. Dann wäre es noch rassistisch gewesen.
Dann hätte er auch keine Sendung mehr. Ja. Aber, obwohl, vielleicht auch. So, nächstes Thema. Der Stern titelt: Es gibt ein neues Buch von Yannick Hahn. Es trägt den Titel Enterbt uns doch endlich. Yannick Hahn hat einen ganz tollen Vorschlag. Yannick Hahn ist ganz progressiv und sagt: Yannick Hahn hat geerbt. Gratuliere. Und er findet das ungerecht.
Ne? Dass er geerbt hat?
Oder? Ja, er findet Erben an sich ungerecht. Erben an sich, ganz doll scheiße. Dass er mit dem Erbe wahrscheinlich die Arbeit an seinem Buch bezahlen konnte, weil sonst er wahrscheinlich kein Einkommen gehabt hätte. Mhm. So, jedenfalls fordert er ein Erbe für alle.
Das bedingungslose Grunderbe sozusagen.
Ja, schön. Muss ich glatt notieren. Mensch. Heute ist ja dein Tag. Das bedingungslose Grund, das ist besser, als ich mir nie aussehen könnte.
Oder das schöne Erbschaftsgesetz.
Bedingungsloses Grunderbe. Das ist schön, das ist hübsch. Finde ich gut. Wird glatt, werde ich mein politisches Programm aufnehmen. Oder schöne Erbschaftsgesetz. Da müsst ihr dich ja benennen, wa?
Ich lege da keinen Wert drauf, auf das Urheberrecht da.
Aber wenn ich jetzt sowas raus und dann hat jemand den Podcast gehört, dann macht er mir Plagiatsvorwürfe und dann bin ich der neue Gutenberg.
Ja, ja, ja.
Also ich muss dich da schon zitieren. Aber das werden wir schon dann gefahren kriegen. Jedenfalls findet er es total blöd, dass er geerbt hat. Also hier steht.
Also für mich ist.
Hier steht nämlich, also ich möchte nur mal zitieren: Yannick Hahn hat geerbt. Fair findet er das nicht. Mhm. Der Publizist fordert das Erben für alle. Jetzt mal ganz ehrlich.
Von Stern.de.
Von Stern.de. Also jetzt nicht, das ist jetzt nicht eine Hinterhofzeitung, sondern wirklich jetzt mal verhältnismäßig seriös. Aber
das ist Internet.
Ja.
Erklär doch unseren jungen Mitgliedern mal, was eine Zeitung ist.
Ja.
Die bei mir in der letzten Woche überhaupt nicht angekommen ist, weil sie keine Zusteller haben. Schönen Dank auch.
Dann liest du sie nächste Woche. Meinst du, nächste Woche ist die besser als jetzt?
Nee.
Aber die ist auch nicht heute besser als nächste Woche. Aber ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall, Yannick Hahn findet das total blöd, dass er geerbt hat. Da denke ich mir, spende die Scheiße doch.
Mhm.
Wer zwingt dich denn, es zu behalten?
Gar keiner. Und ich sehe, eine Erbschaft ist genauso eine Vorsorge von deinen Eltern an dich, die dich als Erben dann auch begünstigen. Sie könnten ja auch selber vorher alles auf den Kopf kloppen und oder irgendwo verschenken und sonst was alles. Sie brauchen es ja dir nicht komplett zu vererben. Wenn zum Schluss auch nichts mehr übrig ist, dann kannst du auch nichts mehr erben.
Aber Yannick findet das ungerecht.
Aber es ist doch genauso, dass Eltern, warum sollen sie dir ein Taschengeld geben? Um für dich zu sorgen. Hm. Und wenn die Fürsorge der Eltern so ist, dass sie auch sagen, wir hätten gerne, um etwas fortzuführen, ein Lebenswerk auch fortzuführen. Und das kann auch ein kleines Häuschen sein, wo der Vater dran gearbeitet hat oder so. Warum soll dann, wenn...
Haben wir aus dem Gartengrundstück.
Wenn die Eltern sterben, warum soll ich denn nicht das Haus erben dürfen? Also Oder wer sagt dann, dann wird es automatisch in die Zwangsversteigerung gehen oder Zwangsverschenkung? Also ich meine, was passiert denn dann?
Ich habe das Buch nicht gelesen.
Geht das dann, soll das denn seiner Meinung lieber in Volkseigentum übergehen? Und
dazu müssten wir jetzt das Buch lesen, Marc. Aber ich finde bloß die Grundkonstellation schon wieder sehr fragwürdig. Nee, ich auch nicht. Ich finde die Grundkonstellation schon wieder so fragwürdig, dass jemand, der selber geerbt hat, selber einen positiven Schnitt gemacht hat, sich hinstellt, da wäre so, als wenn ich sagen würde, morgen im Lotto gewinne, 30 Millionen, und dann stelle ich mich hin im ersten Interview, mache ich dann auch, aus purer Gemeinheit, setze ich mich dann zu Klamroth oder zu irgendeinem Honk, und dann setze ich mich da in die Bar und dann sagt er so, und wie fühlen Sie sich denn jetzt so nach dem Lottogewinn? Und dann werde ich so ganz bedeutungsschwanger sagen, wissen Sie was? Geld allein macht auch nicht glücklich.
Ja.
Weißt du? Dann wäre so ganz
und Glücksspiel sollte verboten werden.
Genau. Glücksspiel sollte verboten werden. Lotto, schlimme Sache. So, und dann werde ich so ganz generöse Sachen ablassen und werde mich intern totlachen, weil ich weiß, was auf meinem Kontoauszug steht. Weißt du? Das sind so Sachen, das ist doch albern.
Gut, er kann jetzt natürlich behaupten, er kann das so sagen, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass er geerbt hat und es nicht richtig findet.
Ja, und das werde ich nach meinem Lottogewinn auch so tun.
Ja.
Also ich werde alle Leute davor schützen,
ja,
dass sie dann im Lotto gewinnen.
Aber wie gesagt, wie du sagst, also er kann noch sein Geld sämtlichen gutwilligen Organisationen spenden. Er kann
und so er kann sogar bestimmen, was er gut findet. Er kann sein Geld an Friday for Future, das Rote Kreuz, die Grauen Panther, die Grauen heißen übrigens nur noch, die sind keine Panther mehr. Wildkatzen haben die jetzt abgeschafft wegen Umweltschutz und so.
Ach
so.
Aber
ja, das ist schwierig.
Hat die Tierschutzpartei dagegen geklagt oder wie?
Ich weiß es nicht. Jedenfalls heißen die nur noch die Grauen.
Ja.
Ich habe auch festgestellt, dass Trude Unruh erst 2021 gestorben ist. Die Frau ist 96 geworden.
Aber weißt du, mit diese ganzen Wildkatzen sind in Deutschland momentan wirklich ein Problem. Panther, Puma, läuft alles nicht so rund.
Ja, die Wildkatzen fahren nicht mehr. Das habe ich nicht verstanden. Warum? Seit wann haben die denn? Ja, ich weiß es auch nicht. Man kriegt die so schwer repariert und dann ist das blöd und dann fährt man auf Manöver und dann sind die alle weg.
Das schnurrt halt nicht so.
Nee, schnurrt nicht. Also mit dem Puma haben wir auch Probleme. Yannick Hahn möchte nicht erben, obwohl er geerbt hat. Und wir haben jetzt Wirtschaftsweisinnen. Alle Polizisten sind unsportlich. Männer sind alle Vergewaltiger. Und wir sind die Staustadt Nummer 2.
Das Gendern hast du noch vergessen.
Und die GenderInnen.
Genau.
Und damit haben wir nämlich alles durch, was ich für diese Sendung wollte. Wir haben cremige 42 Minuten.
Sehr schön.
Wir sind am Ziel. Ich danke dir, es war eine hervorragende Sendung.
Ja. Hat aber komisch angefangen diesmal, ne?
Hat komisch angefangen, aber...
Machen wir denn jetzt schon Schluss?
Jetzt machen wir Schluss. Aber der Punkt ist, also nicht wir beide, sondern aber generell. Okay. Aber also du hast mich aufs bedingungslose Grunderbe, ich muss da nochmal revidieren, das bedingungslose Grunderbe, ich sag dir, Marc, das wird der neue heiße Scheiß.
Ja.
Obwohl ich das schöne Erbschaftsgesetz viel geiler finde. Ja, genau, näher dran.
Ja.
Also, jedenfalls, liebe Zuhörer, wir werden am schönen Erbschaftsgesetz arbeiten und werden das auch auf den Plan bringen. Wir werden eine Petition starten. Ihr könnt uns auch unter Medienlos, der Podcast, gerne dazu gratulieren, meckern,
zustimmen. Glaubt ihm nicht alles.
Doch, man kann mir bedingungslos glauben. Und auch wenn ich nie erbe, also jedenfalls jetzt nicht mehr. Gut, also wir werden die Sendung damit beenden. Wir werden sie so holprig beenden, wie wir sie angefangen haben. Und das ist auch schön so. Ich danke dir für diese Sendung. Es war ein schöner Tag. Marc Domagalla mir gegenüber. Mein Name ist Markus Kuslinski. Und ja, wir sind für heute raus.
Tschüss.